Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, dem 19. Juni. Schön, seid ihr dabei. Und darum geht es bei uns heute. Morgen ist Weltflüchtlingstag. Die offene Kirche verliest die Namen von 72.000 Menschen, die verstorben sind auf dem Mittelmeer.
Es wird wahnsinnig konkret. Oder? Es wird dann plötzlich ist es ein Mensch und nicht mehr eine Zahl. Dann sind es Menschen und Menschen und Menschen, die sterben und die nicht sterben müssten.
Und am Sonntag wählt Kolumbien einen neuen Präsidenten. Top-Kandidat ist der ultrarechte Abelardo de la Espriella. Die Gegenmobilisierung läuft auf Hochtouren.
Jamás votaré por aquel que tiene a todos los aliados.
Es würde niemand jemanden wählen, der mit den Rechtsextremen der ganzen Welt in Verbindung stehe, so etwa der kolumbianische liberale Politiker Juan Carlos Losada. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Biu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Wir kommen nun zu den Nachrichten des Tages mit Sarah Heinzmann. In der Nacht auf heute hat die israelische Armee ihre Angriffe auf den Süden Libanons wieder intensiviert.
Nachdem die USA und der Iran ihre gemeinsame Absichtserklärung angekündigt hatten, war die Gewalt im Südlibanon zurückgegangen. Nun hat Israel mit einer Welle an Luftschlägen die Kampfhandlungen wieder intensiviert. Gemäß der libanesischen Tageszeitung L'Orient Le Jour sind dabei mindestens 25 Menschen verstorben. Die israelische Regierung macht Verstöße gegen die Waffenruhe durch die Hisbollah geltend. Nachdem Angaben der israelischen Streitkräfte zufolge heute 4 israelische Soldaten getötet wurden, reagierte der israelische Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir mit der Aussage, der ganze Libanon solle brennen. Frankreich appellierte an Israel, die Waffenruhe einzuhalten. Diese sei Teil der Absichtserklärung zwischen Iran und den USA.
Wir bleiben gleich beim Konflikt in Südwestasien. Zwischen dem Iran und den USA hätten heute Gespräche in der Schweiz stattfinden sollen. Diese wurden nun verschoben.
Das teilt das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten EDA mit. Gemäß EDA hätten die USA, Iran, Katar und Pakistan an den Gesprächen auf den Birkenstock teilnehmen sollen. Die Schweiz will diese Gespräche nach wie vor ermöglichen und setzt die Vorbereitungsarbeiten fort. Bereits vor der Ankündigung durch das EDA hatte US-Vizepräsident J.D. Vance seine Teilnahme abgesagt. Er führte dafür logistische Gründe an.
In die Schweiz. Über den Stellenwert der kantonalen und kommunalen Mindestlöhne sollen die Stimmberechtigten entscheiden können.
Das will der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB, wie er heute mitteilt. Der SGB ergreift das Referendum gegen den Entscheid des Parlaments. Diesem zufolge sollen Löhne in allgemeingültigen Gesamtarbeitsverträgen Vorrang haben vor Mindestlöhnen, die auf kantonaler oder Gemeindeebene beschlossen wurden. Das Parlament hülle damit die Mindestlöhne aus, so der Gewerkschaftsbund. Außerdem seien die Sozialpolitik und die Mindestlöhne gegen Armutslöhne eine Kompetenz von Kantonen und Gemeinden, so der SGB weiter.
Und ein weiteres Referendum gegen einen Entscheid des nationalen Parlaments wurde angekündigt.
Wie die Schweizerische Energiestiftung schreibt, bereitet das Bündnis Nein zu neuen AKWs ein Referendum vor. Damit will das Bündnis den Gegenvorschlag zur Blackout-Initiative bekämpfen. Das Parlament hat im Gegenvorschlag beschlossen, das Neubauverbot für Atomkraftwerke zu streichen. Mit neuen AKWs mache sich die Schweiz abhängig von Uranimporten aus Russland, argumentiert das Bündnis Nein zu neuen AKWs. Außerdem bremse es den Ausbau der erneuerbaren Energien aus. Das Bündnis wird getragen von der Schweizerischen Energiestiftung, Greenpeace und den Grünen.
Nach Bern. Eltern bemängeln den Sonnenschutz im neuen Kinderbereich des Marzilli-Bades.
Das berichtet die Tageszeitung Der Bund. Weil über dem Kinderbereich kein flächendeckendes Sonnensegel hängt, sei zu wenig Schatten vorhanden, das kritisieren Eltern. Zudem erhitze sich dadurch der Sand und die Metallrutsche werde glühend heiß. Gegenüber der Zeitung Der Bund sagt die Stadt, ein flächendeckendes Sonnensegel sei aufgrund der großen Fläche zu windanfällig. Die kleinen, dreieckigen Bahnen würden zudem Wärmestau verhindern, so die Stadt. Nachbesserungen seien keine geplant, so die Stadt. Die Stadt beobachte die Situation aber weiter.
Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Sarah Heinzmann und Noah Bio. Wir kommen noch zu den Wetteraussichten für die Region Bern. Auch morgen hält die Hitzewelle an. Bei sonnigem Wetter betragen die Höchstwerte 33 Grad. Noch heißer wird es am Sonntag, 34 Grad bei bewölktem bis sonnigem Himmel. Ähnlich beginnt die nächste Woche, sonnig bei 34 Grad am Montag. Am Montagabend ist es dann zudem etwas bewölkter. Es herrscht nach wie vor die Hitzegefahrenstufe 3, das heißt viel trinken, Schatten und kühle Räume aufsuchen und sich so gut wie möglich vor der Sonne schützen.
Rabel Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Morgen Samstag ist Weltflüchtlingstag. In Bern wird bei der Heiliggeistkirche den Menschen gedacht, die bei der Überquerung des Mittelmeers verstorben sind, und zwar im Rahmen der Aktion beim Namen nennen. Sarah Heinzmann hat die Vorbereitungen dazu besucht.
Wer in den letzten Tagen über den Bahnhofsplatz geschlendert ist und dabei einen Blick zur Heiliggeistkirche geworfen hat, der hat sie vielleicht schon entdeckt. Die unzähligen Stoffstreifen, die an langen Leinen gespannt an der Kirche flattern. Darauf stehen die Namen all jener Personen, die beim Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, ums Leben gekommen sind. Die Heiliggeistkirche ist in diesen Tagen zu einem Mahnmal geworden. Silvia Stohr ist Pfarrerin bei der Kirche, Francisco Droguet ist Projektleiter. Behutsam hängen die beiden die langen Leinen mit den Stoffstreifen an eine Holzvorrichtung.
Wenn man nur die Stoffstreifen aufhängt, dann ist es eine sehr technische Arbeit eigentlich. Aber natürlich wirft man auch immer wieder einen Blick darauf, was dort steht. Und dann sieht man Namen von Menschen, liest, wo und wie sie gestorben sind. Und das macht etwas mit einem. Ja. Es macht einen betroffen, auch die schiere Menge an Streifen, die man pro Tag aufhängt.
In der schieren Menge gäbe es dann aber auch Geschichten, die man nur sehr schwer wieder loslassen könne.
Eines, das mir geblieben ist vom Aufschreiben her, ist ein 7-jähriger Junge, der von einem Boot gesprungen ist, als die Küstenwache auf das Flüchtlingsboot zukam, und aus lauter Angst vor der Rückführung ist er über Bord gegangen und die Familie ist aber an Bord geblieben.
Das Mahnmal an der Kirche ist nur ein Teil der Aktion beim Namen nennen. Dazu kommt eine Lesung. Während 24 Stunden lesen Freiwillige die Namen der Verstorbenen. Eröffnet wird die Lesung morgen Mittag von der Gemeinderätin Ursina Andereck. Die Lesung gab es bereits in den letzten Jahren für Francisco Droguet jeweils ein ganz besonderer Anlass.
Es hat etwas sehr Andächtiges und Besinnliches und Ruhiges und gleichzeitig hat es auch so eine sehr spezielle Energie. Ähnlich wie beim Aufhängen, dann das wirklich das Lesen, das beim Namen nennen, das Aussprechen der Namen, der Umstände, das macht etwas mit dem Ort, das macht mit den Menschen zuhören etwas, aber auch ganz stark mit den LeserInnen.
Die Namensliste stammt von der Organisation United Against Refugee Deaths. Seit 1993 hat die Organisation über 72.000 Verstorbene aufgezeichnet. Diese 72.000 verzeichneten Verstorbenen nennt die Aktion nun beim Namen.
Und sie liefern uns eine Liste mit, wenn möglich, Namen der verstorbenen Person, wann, also an welchem Datum oder in welchem Monat die Person gestorben ist. was die Person für ein Herkunftsland oder für einen Herkunftsort hat und dann die Umstände, wie die Person gestorben ist. Also sei es bei einem Bootsunglück oder in einem Flüchtlingslager oder unterwegs in einem Lastwagen. Das sind ganz unterschiedliche Fälle, die dann dort festgehalten werden.
Das Sterben auf dem Mittelmeer sorgt nicht mehr für die großen Schlagzeilen. Doch das Sterben geht weiter. Allein in den ersten beiden Monaten dieses Jahres sind über 600 Personen bei der Flucht über das Mittelmeer ums Leben gekommen. Das sind doppelt so viele wie noch im Jahr zuvor. Diese Schicksale holt die Aktion beim Namen nennen zurück in den Fokus.
Es wird wahnsinnig konkret. Es wird dann plötzlich ist es ein Mensch und nicht mehr eine Zahl. Dann sind es Menschen und Menschen und Menschen, die sterben und die nicht sterben müssten.
Die Aktion findet seit 2019 jedes Jahr statt. Bei der Aktion gehe es um Beharrlichkeit, so Silvia Stohr.
Weil dieses Thema zu einer Randnotiz geworden ist, ist es umso wichtiger, dass wir jedes Jahr wieder darauf hinweisen, es sterben immer noch zu viele Menschen. Überhaupt sterben Menschen auf ihrer Flucht nach Europa. Und das darf nicht zu einer Randnotiz werden. Und deshalb wollen wir das jedes Jahr immer wieder deutlich machen.
So erinnert die Aktion am Weltflüchtlingstag an das Sterben auf dem Mittelmeer. Getragen wird beim Namen nennen indes von viel Freiwilligenarbeit.
Man kann einerseits an der 24-Stunden-Lesung mitmachen und dann einen 25-Minuten-Slot lesen. Während der Lesung werden die neuen Stoffstreifen aufgehängt. Da kann man jederzeit dazustoßen und mithelfen. Es gibt auch noch ein paar Namen, die man schreiben könnte am Samstag. Und am Montag werden wir dann das Mahnmal wieder abbauen von morgens 8 Uhr bis 12 Uhr. Da darf man sehr gerne auch dazukommen und mithelfen.
Die Aktion startet morgen um 12 Uhr in der Heiliggeistkirche. Bis Sonntag zeigt die offene Kirche zudem die Ausstellung Realitäten auf See – 10 Jahre Seenotrettung im Mittelmeer.
Rabe Info.
Nach Kolumbien. Das Land steckt mitten in einem hitzigen Wahlkampf. Am Sonntag entscheidet Kolumbien über einen neuen Präsidenten. Zur Stichwahl steht ein Kandidat der Linken, Iván Cepeda. Er würde das Programm des aktuellen Präsidenten Gustavo Petro fortsetzen. Sein Kontrahent verspricht einen Machtwechsel. Der ultrarechte Abelardo de la Espriella will den Staat radikal zusammenkürzen. Beim ersten Wahlgang hat dieser überraschenderweise mehr Stimmen geholt als das linke Lager. Unsere KollegInnen von Radio Onda haben sich vertieft mit den Wahlen auseinandergesetzt. Zuerst eine Einordnung. Was ist das politische Programm von Abelardo de la Espriella?
Er will ein Konzept umsetzen, das in diesen Ländern der Region kläglich gescheitert ist und das einfach nur mehr Armut und Elend verursacht hat.
Meint Héctor Galeano David, Kolumnist bei dem Online-Portal La Silla Vacía und Mitglied des außenpolitischen Programmteams von Iván Cepeda. De la Espriella erinnert im Stil stark an Bukele. Er will Megagefängnisse bauen und verspricht eine Politik der eisernen Hand. Wie Trump tritt er als erfolgreicher, ultrareicher Unternehmer auf. In einem Interview versicherte er, im Falle eines Wahlsiegs die Linke auszuweiten. Seine zahlreichen frauenverachtenden und homophoben Kommentare sind allgemein bekannt. Er inszeniert sich außerdem als politischer Outsider. Zwar kandidiert er zum ersten Mal für einen politischen Posten, jedoch wird er von zahlreichen Vertretern der traditionellen Politik und von politischen Clans unterstützt. Der Kandidat stelle eine Gefahr für die Pressefreiheit dar, so Galeano David.
Seit langer Zeit und besonders dieses Jahr zeigt er alle JournalistInnen an, die es wagen, seine Arbeit in Frage zu stellen. Dieses Verhalten unterdrückt und schränkt die Pressefreiheit ein.
Beruflich ist de la Espriella als Anwalt tätig und hat sich mit seiner Kanzlei auf die Verteidigung von Korrupten, Kriminellen und Paramilitärs spezialisiert. Ob auch Kolumbien dem autoritären Trend in der Region folgt, stellt sich in der zweiten Wahlrunde am 21. Juni heraus.
Die entscheidende Frage ist nun, wer holt die Stimmen derjenigen KandidatInnen, die nicht mehr zum zweiten Wahlgang antreten? In Kolumbien läuft eine breite Mobilisierung.
Viral verbreitet sich derzeit ein Video des liberalen Politikers Juan Carlos Losada.
Jamás votaré por aquel que tiene a todos los aliados internacionales de la extrema derecha.
Losada wirft de la Espriella vor, faschistisch, homophob und frauenfeindlich zu sein. Er wolle die Reformen der Petro-Regierung zurückdrehen, einen Polizeistaat errichten und das Kulturministerium abschaffen. Auch Claudia López, die ehemalige Bürgermeisterin von Bogotá, ruft dazu auf, seine Wahl zu verhindern.
Eine breite Mobilisierung will die Wahl des ultrarechten Abelardo de la Espriella nun verhindern. Doch wer ist eigentlich der linke Gegenkandidat Iván Cepeda?
Der linke Kandidat Iván Cepeda hat vergangenen Samstag in der Hauptstadt Bogotá seinen offiziellen Wahlkampfabschluss begangen. Er wolle den von der Regierung Petro eingeschlagenen Weg weitergehen, sagte Cepeda. Online geht das Buhlen um Stimmen hingegen weiter. In den sozialen Netzwerken wurden in den vergangenen Tagen verstärkt Kampagnenvideos verbreitet, in denen Cepeda und die Vizekandidatin Aida Quilcue mit SchauspielerInnen zu sehen sind. Mit Me la juego por la vida, etwa Ich setze alles auf das Leben, war eigens zur zweiten Runde ein Wahlkampfslogan lanciert worden. Unabhängig vom offiziellen Wahlkampf hatten sich nach der ersten Runde Ende Mai vor allem junge Menschen ohne Parteibindung für das Duo Cepeda Quilcue engagiert. Bei Kundgebungen, Demonstrationen und Nachbarschaftsgesprächen, in kreativen Flashmobs und Social-Media-Posts warben sie für das linke KandidatInnen-Team und warnten vor einer möglichen Präsidentschaft von Abelardo de la Espriella. Vorausgegangen war diese Entwicklung eine Diskussion über die Wahlkampfstrategie des Regierungslagers. Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, den Wahlkampf zu nüchtern und wenig modern gestaltet zu haben. Cepeda selbst agierte besonnen, las Wahlkampfreden durchgehend ab. Anders als Präsident Petro bei seiner Wahl 2022 lehnt Cepeda zudem politische Allianzen mit korrupten Regionalfürsten ab. Petro selbst hält sich mittlerweile mit der Einmischung in den Wahlkampf etwas zurück. AnalystInnen hatten erörtert, dass eine Einmischung Petros seinem Parteikollegen Cepeda in der entscheidenden Wahlkampfphase eher schade. Die Forderung einer verfassungsgebenden Versammlung hat die Linke mittlerweile aus ihrem Programm gestrichen. PolitikerInnen des politischen Zentrums hatten angedeutet, dies sei eine Bedingung für die Unterstützung Cepedas. Nachwahlanalysen hatten zudem ergeben, dass das Regierungslager unter anderem Wähler in den städtischen Mittelschichtmilieus verloren hatte. Außerdem konnte es weniger Menschen aus den popularen Klassen an die Wahlurnen mobilisieren.
Zur Stichwahl zwischen Iván Cepeda und Abelardo de la Espriella kommt es am Sonntag. Die gespielten Beiträge haben Tiniska Montoya, David Graf, Antje Wied und Markus Plate vom Radio Onda produziert.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und damit sind wir am Ende des Rabe-Info vom Freitag, dem 19. Juni. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt es dann am Montag wieder, wie immer, um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir sehr gerne entgegen per Mail auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info hat Sarah Heinzmann, und am Mikrofon Noah Piu. Merci vielmals fürs Zuhören. Macht's gut, habt schön, ein schönes Wochenende und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.